Labrand von Andreas, Anna und Dominik. Folge 114, 7 Tage durch die Wüste mit Claudia.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Labrand, eigentlich von Andreas Peter. Heute ohne ihn, mit allerdings mir, Anna-Maria Peter, und normalerweise ist auch noch der Dominik dabei, der ist heute aber auch nicht dabei. Heute sind wir nur zu zweit, nur ich mit Claudia. Hi Claudia.
Hi, herzlich willkommen, sage ich jetzt mal von meiner Seite aus, in meinem Gedankengut zu der Reise.
Ja, ich freue mich sehr. Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, wir sind ein Reisepodcast zum Mitmachen. Also bei uns können Menschen wie du und ich sich hier einwählen und mit uns über ihre Reise sprechen. Wir moderieren da so ein bisschen durch. Ihr könnt uns von euren Anekdoten, von euren Erfahrungen, von euren Highlights und Lowlights von Reisen berichten und eure ganz persönliche Note damit reingeben. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Format und wir freuen uns immer, wenn sich Leute bei uns melden. Das ist egal, ob Nah- oder Fernreise, passt alles bei uns rein. Ich darf dich heute durch diese Marokko-Reise begleiten und alle, die zuhören, machen das auf akustische Art und Weise. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du alles zu berichten hast. Aber zunächst mal zu dir, Claudia. Du bist ja Mehrfachtäterin. Nicht nur bei uns, sondern auch generell. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne. Ja, ich bin eigentlich zum Podcast gekommen durch euch. Also von daher vielen Dank, dass ihr mich da hingetragen habt. Ich hatte so viel Spaß bei der ersten Podcast-Folge bei euch, dass ich gesagt habe, ich muss einen eigenen Podcast machen. Mein Podcast heißt Stark mit Claudia und das gibt so ein bisschen auch die Richtung vor. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Resilienz und Beziehungen und in diesem Bereich spreche ich mit auch Interviewgästen oder Solo-Folgen.
Klingt richtig toll und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass du über unsere Folge dazu gekommen bist. Das freut mich natürlich besonders doll. Deine erste Folge ging mit uns nach Jordanien und die zweite dann nach Norwegen mit deinem Hund und heute geht's nach Marokko. Es kann nur gut werden. Die anderen beiden Folgen waren ja auch super und habe ich auch sehr gerne reingehört, weil wir tatsächlich haben noch gar nicht miteinander gesprochen. Wir machen das heute zum ersten Mal im Duo und umso gespannter bin ich. Lass uns mal aufbrechen. Einmal Richtung Süden.
Lass uns ins Flugzeug steigen, denn ich habe tatsächlich den kurzen Weg damals genommen und bin direkt nach Marrakesch geflogen. Denn in Marrakesch sollte eine Reise beginnen, mit der ich auch ein bisschen Bauchschmerzen vorher hatte, weil es ging nur mit Frauen in die Wüste.
Und wie kamst du da drauf? Wie hast du diese Reise für dich rausgesucht?
Diese Reise bietet eine Bloggerkollegin von mir an. Ich habe also auch noch einen Blog zu den Themen, die ich eben schon beim Podcast gesagt habe. Und wir sind dann irgendwann mal über ihre Reisen gestolpert. Sie bietet Retreats in verschiedenen Bereichen der Welt an. Also in Marokko, in Sizilien, aber auch im Erzgebirge. Darüber, ich fand Marokko extrem schön, weil ich es nirgendwo anders sonst gelesen hatte, dass man wirklich 7 Tage zu Fuß durch die Wüste geht.
Wow.
Und genau das habe ich dann gemacht.
Okay, dann haben wir auch jetzt schon einen Folgentitel. In 7 Tagen durch die Wüste oder zu Fuß durch die Wüste. Mal schauen, was es wird. Das klingt, also ich bin hooked auf jeden Fall schon. Ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Also das heißt, du hast über deine Bloggerkollegin diese Reise rausgesucht und hast dir überlegt, das klingt super spannend und hast direkt gesagt, da mache ich einfach mal mit. Oder,
einfach war das dann doch nicht. Also ja, mich hat es gepackt, weil in Jordanien, in der Folge habe ich auch schon angeteasert, ich liebe die Wüste, ich habe da so einen Hype drauf gehabt, ich habe gemerkt, ich muss nochmal in die Wüste, wollte allerdings dann auch in eine andere Wüste und die Sahara bot sich jetzt mal gerade so an und ich habe dann wirklich gedacht, och, total easy, gehst ein bisschen in die Wüste, machst du was, aber ich wollte mich natürlich auch wieder herausfordern. So einfach mache ich mir
ist
das
ja nicht so herausfordernd.
Und dann hatte ich schon Manschetten. Also einmal durch die Wüste laufen, denke ich mal, ist schon nochmal so eine Sache. Das zweite, nur mit Frauen. Holla die Waldfee. Das kann auch schief gehen. Muss nicht, aber kann. Und ich war da tatsächlich eher skeptisch. Mhm. Und ich muss auch sagen, Marrakesch, ich war schon mal 20 Jahre vorher in Marokko. Da habe ich Marrakesch eher als Katastrophe abgespeichert. Mhm. Und um das so ein bisschen für mich nochmal zu sortieren, bin ich auch, bevor der Retreat gestartet hat, noch ein bisschen ein paar Tage in Marrakesch gewesen, vorher und nachher. Um, sag ich mal, vorher erstmal mich so ein bisschen ja, mit der Kultur nochmal zu verbinden und nachher, um dann nochmal runterzukommen und dann auch was anderes vielleicht noch zu sehen.
Mhm, super. Wir haben es gerade in der Pre-Show schon erwähnt, für alle, die die Pre-Show nicht kennen. Unsere Pre- und Post-Show sind einmal so kleine Schnipsel vor und nach der Folge, die wir nur über Patreon zu hören haben. Patreon ist bei uns kostenlos, also wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr da gerne reinhören, ohne uns irgendwie was zu spenden oder so. Dennoch, und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass du, Claudia, jetzt neulich erst in China warst, um so ein bisschen deine Vorurteile abzubauen und so weiter. Und da haben wir schon gesagt, so Reisen ist natürlich ein perfektes Mittel dafür, um Vorurteile und Stereotype abzubauen. Und so habe ich das auch hier rausgehört. Ja, traumhaft. Und hat's geklappt?
Es war mega toll.
Also fantastisch. Von
daher, auch hier sind meine Vorurteile mal wieder eliminiert worden, verpufft worden, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Aber es war durchaus schon nicht ganz so einfach, weil wir waren nicht nur aus Deutschland, sondern wir waren aus allen möglichen deutschsprachigen Ländern eine sehr gemischte Gruppe. Ich sag mal, was Ideen, was Temperament, was Charakter angeht, aber auch von unseren Erfahrungen natürlich her. Mhm.
Okay, also auch wieder hier, guter Teaser. Ihr seid also in Marrakesch angekommen und habt euch da vermutlich alle das erste Mal gesehen oder gab es irgendeine
Richtig.
Vorbereitung?
Ja. Also wer wollte, konnte dann mal bei einem Telefonat kurz vorher zuhören, weil es ging natürlich darum, was machst du in der Wüste? Da gibt es keine Klos, da gibt es kein Wasser, da gibt es nichts.
Mhm.
Was
Sand
brauchen wir?
Was? Nein. Okay.
Also was muss man einfach, an was muss man denken, was sollte man einpacken, damit du überhaupt überleben kannst in der Wüste, wenn du da 7 Tage rummarschierst.
Ja, absolut. Und da habt ihr dann mit deiner Bloggerkollegin, wollen wir sie vielleicht auch mal namentlich erwähnen? Und
total gerne, das
erwähnen.
Ist Nora Curzio, genau. Nora ist ein Bewegungsfanatiker, sie ist Tanzlehrerin, sie hat einen eigenen Theater gehabt, lange Zeit in Stuttgart, sie hat in New York getanzt, also ich sag mal, sie ist ein Bewegungsfreak und das war auch das, was mich noch zusätzlich angestachelt hat. Also man läuft nicht nur durch die Wüste, sondern wir haben morgens Tai Chi gemacht, wir haben abends und mittags getanzt. Also wir haben durchaus nicht nur, ich sag mal, stur miteinander durch die Wüste gerannt, sondern wir haben eben auch noch etwas anderes gemacht, was mich auch vorher so ein bisschen Angst, nicht in der direkten Angst, aber so schon mal am Überlegen war, wie passt das Ganze zu mir? Sie nannte das damals so ein bisschen Tanz in die Weiblichkeit, aber eigentlich ging es darum, dass man mit seinem Körper wieder in Kontakt kommt.
Ja, damit kann ich mich besser verknüpfen als Tanz in die Weiblichkeit, muss ich sagen.
Verstehe ich total.
Ja.
Genau, das war nämlich auch mein Thema. Weil sie für sich festgestellt hat, dass wir in der heutigen Zeit selten mit unserem Körper wirklich was anfangen oder alles nutzen, was wir könnten. Genau.
Ja, finde ich ein spannender Ansatz auf jeden Fall. Und dass man Tai Chi und Tanz auch in der Wüste umsetzen kann, hatte ich jetzt auch irgendwie nicht so als Priorität so da drin gesehen, aber es scheint ja irgendwie ein cooles Konzept gewesen zu sein. Also sehr, sehr spannend. Alles klar. Wir sind zurück in Marrakesch am Flughafen. Seid ihr da dann gemeinsam in ein Hotel gegangen und wart da dann alle gemeinsam irgendwo eingecheckt oder wie
wir
war
haben, das? Ja, wir sind so nach und nach alle in Marrakesch angekommen. Ich war ja schon einen Tag eher da oder zwei Tage eher da. Und wir haben uns dann tatsächlich in einem wunderschönen Riad mitten in der Altstadt von Marrakesch getroffen, in der Medina. Medina, ich weiß nicht, wer das noch nicht kennt, es sind immer enge Straßen, labyrinthartig. Man findet manchmal auch nicht raus, also man muss dann schon mal gucken. Und wir haben uns dann an einem guten Stelle direkt in der Medina getroffen und sind dann gemeinsam in das Riad, wer da schon da war. Ansonsten sind auch nachher noch nachts andere Frauen gekommen. War ein wunderschönes kleines Riad. Das ist ja etwas, was man hier in Deutschland so gar nicht kennt. Kleine private oder auch Gasthäuser, die mit einem Innenhof, manchmal mit Brunnen, manchmal hört man keinen Lärm von draußen. Also wunderschöne Riads gibt es dort tatsächlich in Marrakesch. Ich habe mir mehrere angeguckt und es ist wirklich egal, wo man ist. Man hat wie ein kleiner friedlicher Raum in diesem ganzen Lärm.
Voll schön, ja. Ja, man kennt so die Bilder davon, glaube ich. Aber wie das dann sich wirklich so anfühlt und aussieht, das haben wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, noch nicht so richtig auf dem Schirm. Du hast davon bestimmt auch das ein oder andere Bild in deinen Bildern, die wir natürlich hier bei Instagram wieder zur Verfügung stellen. Zwischen den Folgen gibt es da immer auf lebroad-pod die Bilder zur Folge zu sehen.
Genau, also was ich mit reingegeben habe, ist beispielsweise eine wunderschöne Dachterrasse. Und ansonsten eher so ein bisschen auch die Blicke in der Medina selbst, eine leere Gasse. Und das ist auch das Gefährliche, weil Google funktioniert da nicht. Also das kann man da gleich vergessen. Da kommt man nicht weit mit.
Ja. Ja, ich habe auch schon gehört, dass man da mit Google Maps nicht viel anfangen kann und dass gerade in den kleinen Gassen, dass da dann oft, wenn man als Tourist erkannt wird oder als Touristin, dass dann junge Einheimische einen anbieten, wieder rauszufinden und dann natürlich Geld dafür haben wollen. Also da, wenn euch das passiert, seid darauf gefasst sozusagen.
Ja, genau, das stimmt. Guter Hinweis, gehört. Anna, ja.
Du hast dir die zwei Tage vorher schon auf eigene Faust Marrakesch angeguckt. Wie hast du das erlebt, als du da noch allein unterwegs warst?
Ich war erstmal erschlagen. Man muss dazu sagen, ich habe das im November gemacht. Da ist hier schon kaltes Wetter, da wunderschön warm. Wir sind eher dann schon in Richtung Winterschlaf hier in Deutschland und da ist tobt das Leben. Und da kann man nichts anderes zu sagen. Ich finde es total schön, in kleinen Gassen zu laufen. Also gerade Marrakesch mit dieser tollen Stadtmauer von 1122, glaube ich. Das ist einfach Kultur pur. Und es gibt ganz viele Ecken, Möglichkeiten. Ich bin durch ein Straßenschild einfach aufmerksam geworden auf eine Veranstaltung, die hauptsächlich Jugendliche und Frauen fördert, Räume zur Verfügung stellt, mit denen kocht, mit denen bastelt, mit denen so etwas macht, was ich da gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mir vor allen Dingen auch das Zug, also diese Straßen, wo immer das Gleiche passiert, also die Straße nur mit Motorradwerkstätten oder nur mit Lampen, Geschäften oder was auch immer genauer angeguckt und da auch so ein bisschen die Atmosphäre aufgenommen.
Also in Marokko spricht man ja hauptsächlich Arabisch und Berberisch und ich denke, Französisch kommt man auch noch ganz gut mit rum. Wie hast du dich verständigt? Ich glaube, dein Englisch. Arabisch ist jetzt nicht so stabil. Ah, ja, okay. Englisch klappt auch gut.
Also viele können Englisch und ich habe am ersten Tag beispielsweise ein ATM, einen Geldautomaten gesucht, hatte dann zwar zwei, drei gefunden, aber die waren alle leer.
Okay.
Und ich habe dann da gestanden und habe mit einer, ich weiß nicht, vielleicht 60, 65-jährigen Frau, tief verschleiert, versucht, mit Händen und Füßen zu arbeiten. Und sie hat mir dann kurz erzählt, dass sie jetzt zu einem geht. Aber ich sollte ein bisschen Abstand halten, wenn ich hinterhergehe. Aber sie zeigt mir dann ein, wo wahrscheinlich noch Bargeld ist. Und das haben wir dann auch tatsächlich so gemacht. Und sie hat mir sehr geholfen, weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich gar nicht zum Essen gekommen.
Ja, sehr gut, dass das geklappt hat. Und hattest du da mehrere so Interaktionen noch, auch als du allein warst? Weil oft hat man das ja, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, ist der Bedarf nach Kommunikation nach außen ja oft nicht so groß. Aber dieser Unterschied kann ich mir vorstellen, dass der ein bisschen da war, als du allein noch unterwegs warst.
Ja, wobei ich auch, wenn ich mit der Gruppe unterwegs bin, sehr stark mit den Einheimischen kommuniziere. Also ich bin jetzt nicht eine, die sich komplett auf die Gruppe fokussiert, sondern eben auch mit anderen sehr stark noch interagiert. Was ich als Tipp vielleicht gerne weitergeben kann, ich habe da das Museum de la Femme gesehen, also das Frauenmuseum, was ich total empfehlen kann. Die haben immer Sonderausstellungen. Und für mich eine der faszinierendsten Ausstellungen, die ich je gesehen habe.
Wow, spannend. Und das findet man unter Musée de la Femme?
Ja, okay. Ist mitten in der Medina. Man, eine der Hauptwegen, da kommt mit einmal ein Schild, Museum de la Femme, und da braucht man nur 3-4 Schritte weitergehen und ist man tatsächlich in diesem Museum.
Schön, spannend. Ach.
Genau, da gab es sehr farbenfrohe Bilder von einer jungen Frau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich an Marokko jetzt schätzen gelernt habe, dass es gar nicht so ist, wie man immer denkt von außen. Also die marokkanischen Frauen sind durchaus selbstbewusst, machen viel mehr als das, was man von hier aus vielleicht ahnt oder denkt.
Ja, das ist tatsächlich meistens so. Dass umso weiter man entfernt ist, desto leichter ist es, also jeder Mensch hat ja Vorurteile, ja, und wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? So Reisen ist ein total guter Weg, diese aufzubrechen, und umso weiter etwas entfernt ist, desto leichter fällt es zu vereinfachen. Und ich glaube, es gibt nie die einfache Antwort auf so und so ist das da. Und umso schöner, dass da auch genau diese Idee eine andere ist, wie sie in Marokko gelebt wird, als die, wie sie hier, ich nenne es jetzt einfach mal, propagiert wird.
Ja, genau, ja. Und ansonsten bin ich eher so diejenige, die durch die kleineren Gassen streunt. Und ich bin dann auf dem Rückweg oder kurz bevor ich da wieder abgeflogen bin, habe ich beispielsweise noch so die Märkte besucht und so etwas. Das ist ein riesiger Markt, wo natürlich eigentlich keine Touristen sind. Ich bin da hingegangen, habe da ein bisschen rumgestöbert, Gewürze geguckt und habe da an einem der wenigen Essensstände auch gegessen. Der Besitzer fand das so spannend, dass ich mich da hingesetzt habe, dass er mir also das Kochen beigebracht hat. Ich habe da tatsächlich marokkanisch gekocht. Ich durfte alle Töpfe umrühren, ich durfte das eine oder andere reinschnippeln. Was es übrigens genau weiß, weiß ich nicht.
Okay. Wie sah es denn aus?
Bunt gemischt.
Okay, das ist gut.
Das ist auch etwas, was ich in der Wüste gelernt habe. Es ist immer viel, viel mehr drin, als man eigentlich ahnt in solchen Sachen.
Ja, sehr cool. Okay, also das fasst so ein bisschen deine ersten 2 Tage alleine in Marrakesch zusammen. Und die anderen sind dann in das Hotel oder in der Unterkunft, in der du warst, noch dazugekommen sozusagen.
Richtig, ja, genau.
Wie seid ihr aufeinander getroffen? Habt ihr dann irgendwie gesagt, wir treffen uns zum Abendessen da und seid dann so direkt ins Gespräch gekommen? Wie war das?
Genau so war das. Wir haben uns zum Abendessen getroffen. 2-3 fehlten noch. Ansonsten wurde als Einstieg mal so ein bisschen erzählt, okay, wie geht's morgen los? Wann fahren wir los? Wohin geht's überhaupt ganz genau? Wer begleitet uns? Wer ist sonst noch mit dabei? Das ist immer so ein bisschen abhängig davon natürlich, wie ist das Wetter, wo gibt es Möglichkeiten, wo sind vielleicht, ich sage mal, Schwierigkeiten zu erwarten, denn die Sahara ist ja sehr stark an der algerischen Grenze und je nachdem guckt man dann erst, wo fährt man hin. Wobei da, wo wir waren, es gibt natürlich so diese Wüstenorte, die bekannt sind. Dieser Wüstenort habe ich vorher noch nie gehört. Mhm. Ist auch total ab von jeglichem Mainstream-Touristen- oder ähnliches Bereich.
Okay. Könntest du den Namen nennen, damit man vielleicht von zu Hause so ein bisschen auf Google Maps mitschauen kann?
Genau, das ist Mahmid. Das ist Mhamid. Das ist wirklich ein ganz kleiner Ort. Die Straßen sind mehr aus Sand als aus Asphalt. Es sind alte Lehmhäuser. Es ist wirklich eine reine Wüstenstadt. Es gibt da zwei, drei Riads oder Hotels, Stars. Aber es ist jetzt nichts großartig touristisch.
Spannend. Ich habe gerade mal rangezoomt und schaue mir so ein bisschen die Unterkünfte oder die Bilder, die da verzeichnet sind, an. Und es hat wirklich, die ganze Stadt hat diesen wunderschönen Sandton. Ja. Oder diesen Ton.
Ja.
Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Also sieht echt sehr, sehr hübsch aus. Mhm. Okay. Und das war euer erster Stop. Wie seid ihr da hingekommen?
Wir sind mit einem ganz kleinen Transporter dahin gekommen und es sind 8 Stunden von Marrakesch bis darunter. Wir haben 2, 3 kurze Stops gemacht, um mal gerade die Beine zu vertreten, aber das war's, weil wir natürlich hauptsächlich erstmal in die Wüste wollten.
Ja.
Ja. Auf dem Rückweg haben wir dann netterweise ein paar Stops gemacht und haben so ein bisschen auch den Weg zurück aus der Wüste in die Zivilisation so ein bisschen gefeiert, indem wir also tatsächlich mehr Fotos gemacht haben, auch mal geguckt haben, rechts und links, und auch in einer Oase dann zurück übernachtet haben.
Sehr schön. Da werden wir dann nachher, wenn wir wirklich beim Rückweg sind, nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das heißt, ihr seid erstmal von Marrakesch am nächsten Tag 8 Stunden nach Mahmid gefahren, seid da wahrscheinlich in der Unterkunft gewesen, wart wahrscheinlich auch ein kleines bisschen durch, könnte ich mir vorstellen, nach 8 Stunden auf der Autobahn, was keine Autobahn ist darunter.
Ich sagen.
Ziemlich sicher nicht.
Genau, keine Autobahn, aber zumindest ausgebaut. Mhm. Man muss dazu sagen, als ich letztes Jahr da war, war kurz vorher das schwere Erdbeben in Marokko, im Atlasgebirge. Und deswegen sind wir auch sofort los, weil wir nicht genau wussten, wie kommen wir durch, wie sind die Straßen geräumt und wie funktioniert das Ganze. Auf der Hinfahrt haben wir auch tatsächlich noch einiges gesehen, was beschädigt war, aber die Straßen waren schon wirklich aufgeräumt. Es gab verschiedene Dörfer, die wir von Weitem gesehen haben, dass die schon etwas beschädigt waren, aber es war jetzt nichts Dramatisches. Genau, also wir waren jetzt nicht direkt über dem großen Bereich des Erdbebens. Aber wir hatten schon ein paar Sachen mitgenommen. Wir hatten von hier ein paar Medikamente mitgenommen und Ähnliches, die wir auf dem Weg dort im Atlasgebirge an 2 Dörfern verteilt haben.
Okay, cool. Ja, sehr gut. Okay, also seid ihr Mahmid angekommen, nachdem ihr da kurze Stops zum Abgeben der Medikamente gemacht habt und wart dann da in eurer kleinen Unterkunft, schätze ich, eine von den beiden, die es da wahrscheinlich gibt, so wie es aussieht.
Genau, wir waren in Dama mit, was ich auch
das, was
mit vollem Herzen wirklich empfehlen kann. Wunderschöne, kleine, zweckmäßige Räume. Ein herzensguter Besitzer, der uns ein Abendessen fabriziert hat vom Feinsten. Wir lagen auf Teppichen und konnten da wirklich noch lange mit Tee den Abend ausklingen lassen, mussten aber das mal ganz kurz noch unterbrechen, denn wir mussten dann ganz schnell nochmal los, denn wir brauchten natürlich Tücher für unsere Turbane. Es gibt ein kleines Geschäft in Mahmid, die genau diese Tücher eben anbietet und die dann auf uns auch wartete, dass wir noch Tücher bekamen.
Ach ja, schön. Dann hat man direkt auch kleine lokale Geschäfte unterstützt.
Ja, sehr schön. Genau. Eine total liebenswerte Frau, die für jeden von uns ein passendes Tuch rausgesucht hat. Also sie hat sich uns angeguckt, hat geguckt, okay, wie sehen wir aus, was machen wir, welche Farben stehen uns und haben dann entsprechende Tücher bekommen. Mein Tuch war, glaube ich, 11 Meter lang. Frag mich nicht, was man da so alles auf dem Kopf hat. Also 11 Meter fand ich jetzt schon richtig, richtig viel. Mhm. Aber kurzer Spoiler und Teaser für gleich. Es war gut, dass wir die Tücher hatten.
Okay. Ich bin gespannt, wofür man die so alles verwenden kann, diese 11-Meter-Tuch. Okay, und das heißt, ihr habt dann da eure Tücher geholt, seid wahrscheinlich dann wieder zurück in eure Unterkunft und habt es euch da gut gehen lassen mit Abendessen und Tee und ja, sich wahrscheinlich auch einfach mal kennenlernen, die Gruppe so ein bisschen sich da drin wohlfühlen und so. Also es klingt jetzt von dem, wie du es gesagt hast, erstmal recht harmonisch, wie ihr so zusammengefunden habt.
War es auch.
Schön.
Das war ja das Überraschende, dass wir uns alle gleich verstanden haben, so unterschiedlich, wie wir auch entsprechend waren. Wir kamen aus den Schweizer Bergen genauso gut wie aus den Skigebieten von Österreich oder oben an der Nordsee. Mhm. Und trotzdem hat es wirklich sehr gut harmoniert bei uns.
Cool, richtig gut. Und also ja, vielleicht ist schon so diese Auswahl der Reise sortiert ja schon mal so ein bisschen vor. Das heißt, da ist dann auch so ein Schlag Mensch, der irgendwie zumindest das gemeinsam hat, dass alle sich irgendwie für diese Reise interessieren. Und meistens findet man noch andere Anknüpfungspunkte und noch andere Ähnlichkeiten statt nur der Unterschiede. Ja, voll schön, dass es bei euch geklappt hat und das harmonisch direkt losging. Wie habt ihr die erste Nacht verbracht? Hattet ihr da Einzelzimmer, Gruppenschlafsaal? Wie lief das so?
Wir hatten Zweier- und Dreierzimmer, aber das war von vornherein klar. Ich glaube, so viele Einzelzimmer gibt es gar nicht. Und wenn wir ab dem Zeitpunkt mehr oder weniger sehr eng aufeinander schlafen, war das schon mal der gute Anfang.
Ja, auf jeden Fall.
Und es hat sich auch herausgestellt, dass wir nicht immer in den gleichen Konstellationen übernachtet haben. Mhm. Also das ist auch etwas, was für mich sehr ungewöhnlich war. Meistens schießen sich ja 2, 3 gleich aufeinander immer ein, die dann zusammen in einem Zimmer sind. Und das war gar nicht der Fall.
Das kann total super sein, wenn man so seine Besties gefunden hat, kann aber auch schlecht sein, wenn man dann mit der Person ist, die schnarcht und man dann jede Nacht mit der schnarchenden Person in einem Zimmer verbringen muss. Von daher, ich kann beides total nachvollziehen, dass entweder das eine oder das andere besonders gut ist. Und wie viele Personen wart ihr jetzt insgesamt?
Ich glaube, wir waren 12.
Ah, okay. Personen. Ja, doch, ist ja schon eine ordentliche Gruppe. Ja,
ich glaube, 10 oder 12, ich muss jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, 1, 2 haben kurz vorher noch abgesagt, also von daher war es etwas weniger, als wir ursprünglich eigentlich gedacht haben.
Mhm. Okay.
Genau, und dann, nächsten Morgen ging es früh los. Wir hatten dann noch eine Henkersmahlzeit, sprich Frühstück in der Sonne und dann ging es los. Das erste Schwierige, was wir dann hatten, war, natürlich hatten wir nur einen kleinen Rucksack mit, jeder für sich oder eine kleine Tasche, weil die Sachen mussten dann ja mit Kamelen transportiert werden.
Okay, das ist ein guter Punkt, nämlich, dass da auch noch Kamele dabei waren. Okay.
Ja, genau. Wir hatten Kamele dabei und wir hatten ein paar Nomadenmänner dabei. Die haben uns sozusagen verpflegt, die haben die Kamele geführt, die haben, ich sag mal, ansonsten wären wir wahrscheinlich auch in der Wüste irgendwo verloren gegangen. Was ja, wirklich leicht passieren kann.
Ja.
Und dadurch, also es ist von einem Nomadenvolk, was sich da in- und auswendig kennt. Und ich war in der ganzen Zeit, in der ganzen Woche in der Wüste immer wieder beeindruckt, wie die sich in der Wüste bewegen und auch zurechtfinden. Wie sie uns geschützt haben vor alle möglichen Schwierigkeiten und wie wir eben auch durch schwierige Zeiten diese 7 Tage überwunden haben.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist schon ein perfekter Teaser schon wieder auf das, was so gleich kommt. Ich wollte noch einmal quasi so einen Minischritt zurückgehen, weil du hattest es vorhin schon angesprochen, diese Frage, was nimmt man eigentlich mit in die Wüste? Jetzt hast du gesagt, ihr hattet einen kleinen Rucksack bei euch, den ihr so als Tagesrucksack hattet, und den Rest hattet ihr bei euren Guides mit den Kamelen. Da vielleicht auch nochmal so die Info, das ist recht normal für Reisen, die entweder auf hohe Berge oder in die Wüste gehen oder so, dass man lokale Guides dazu bucht, weil der Tourismus vor Ort, die Personen leben auch davon, dass sie diese Expertise anbieten. Das ist ja auch bei Everest-Besteigungen oder so, hat man auch immer Guides dabei. Und ich schätze mal, dass es da ganz ähnlich war, dass ihr da lokale Personen hattet.
Ja, das ist tatsächlich ein Freund von der Nora Cuccio gewesen, der beispielsweise auch, wie sage ich das jetzt, ohne wertfrei zu sein, schwer erziehbare Jugendliche 3 Wochen in der Wüste mit begleitet. Mhm. Also der, sage ich mal, die Wüste so gut kennt, dass er eben auch nicht nur mit ein paar Frauen unterwegs ist, sondern eben auch mit anderen Bereichen. Mhm. Und der hat da ausgewählte Männer dabei, die sich eben auch nicht nur auskennen in der Wüste, sondern eben auch entsprechend gut mit Menschen umgehen können. Da möchte ich das mal formulieren. Mhm. Genau. Also ich würde nicht jeden lokalen Guide nehmen, da sage ich vielleicht auch gleich noch mal was zu, weil wir nämlich auch was anderes erlebt haben.
Okay.
Und ich würde auch, man kann auch in Marrakesch diese Wüstentouren buchen, auch in Mamet runter, aber das würde ich keinem empfehlen.
Okay, also ihr hattet da das Glück, dass ihr eben über Nora eben diesen persönlichen Bezug zu den Personen hattet, wo ihr dann auch wirklich Vertrauen hattet, dass das gut für euch läuft und dass ihr als Gruppe da gut aufgehoben seid. Und wenn du auch sagst, dass die 3 Personen, ne, waren es, die da mit euch gelaufen sind, ja.
Ein paar mehr. Also, weil wir hatten, glaube ich, insgesamt, weiß ich nicht, 10 Kamele, damit jeder nicht so viel schleppen musste. Also wurde das ein bisschen verteilt. Mhm. Sie hatten 1-2 junge Kamele mit, die einfach nur mitliefen. Also es wurde schon auch geguckt, dass das alles funktioniert.
Okay, ja. Ja.
Genau. Und wir hatten, ich glaube, 5 Feste, und dann manchmal stieß dann eben abends noch jemand dazu, der in der Nähe auch mit einem Kamel unterwegs war, der dann abends bei uns mitgesessen hat oder so. Aber es waren grob 5 Führer sozusagen, die für uns die Kamele und uns so ein bisschen betreut haben.
Ja, du wirst wahrscheinlich auch nachher zu dieser persönlichen Betreuung noch was sagen. Ich kann mir vorstellen, dass man in der Wüste ja nochmal auf andere Dinge stößt, so, und auch in sich auf andere Dinge stößt, als man es so bei einer klassischen Wanderung durch den Wald gewohnt ist.
Das ist sicherlich richtig. Ja, genau. Wir brauchten beispielsweise Wasser.
Logisch irgendwie.
Für etliche Tage.
Ja. Ja, und das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor. Also wer schon gewohnt ist, einen Wandersteig zu machen, wo nicht überall Wasserquellen sind und trackt, weiß, wie viel Wasser wiegt.
Ja.
Und wie viel das dann tatsächlich ausmacht, wenn man das auf dem Rücken hat. Also,
ja, genau. Also deswegen, jeder von uns hatte wirklich nur eine Minitasche oder Rucksäckchen für die Zeit, wo wir durch die Wüste gewandert sind, auf dem Rücken. Wer mochte, manche hatten auch nur einfach eine Wasserflasche in der Hand, die dann anders sich fortbewegt haben. Und ansonsten war für die Kamele auch ein kleinerer Rucksack. Also wir hatten nicht für die 7 Tage einen großen Rucksack, Backpack, sondern wir haben eigentlich unser eigentliches Gepäck tatsächlich in der Mamet gelassen. Wo wir eben in Mamet übernachtet haben. Der hatte da einen Raum für uns mit unserem gesamten Gepäck, und wir mussten dann eben auch den Abend vorher schon sortieren. Was nehmen wir jetzt wirklich mit? Wie warm ist es? Weil wir natürlich das auch noch gar nicht so genau vorher wussten, ja.
Okay, spannend. Also 2 kleine Gepäckstücke, der Rest blieb da, und es ging früh am Morgen los. Und wahrscheinlich auch direkt zu Fuß, und die Guides und die Kamele haben euch abgeholt.
Sagen wir es mal so, wir haben die Kamele und die Guides abgeholt, weil die standen natürlich außerhalb der Innenstadt von Mamet und sind dann gleich mit denen losmarschiert. Und die ersten 2 Stunden, glaube ich, waren wir immer noch in der Nähe. Also in der Wüste verliert man so ein bisschen die Entfernung. Man sah immer noch von Weitem ganz hinten die Lehmhäuser von Mammut, aber wir sind dann tatsächlich schon 1,5-2 Stunden gelaufen.
Ja.
Das sind einfach andere Entfernungen. Man kann das oftmals gar nicht so einschätzen. Und wir haben da auch wirklich festgestellt, dass viele gerne auch alleine einfach laufen. Also die Nora hatte uns auch vorher schon gesagt, nehmt das, was ihr mit euch klären wollt, einfach mit und bewegt das in der Zeit, wo ihr wirklich nur lauft. Damit ihr mit unser Geist was zu tun hat, aber auch, damit wir komplett abschalten können.
Ja, klingt sehr, sehr spannend. Also schon auch direkt diesen psychologischen Aspekt dessen, was man sowohl beim Wandern generell, schätze ich, aber besonders beim Wandern in einer Gegend, die einem vielleicht nochmal auf andere Art und Weise etwas abverlangt, wo die Reize ganz andere sind als die, die man zu Hause hat. Auf der einen Seite krass runterreguliert, auf der anderen Seite woanders wieder dann so hochgeschraubt mit der Hitze und mit auch der Beschaffenheit des Bodens und so weiter, kann ich mir sehr, sehr interessant vorstellen, was da so in einem vorgeht. Und ich bin gespannt auf deine Erfahrungen, die du da gleich weiter mit uns teilst. Das heißt, ihr seid jetzt von Mammut eher südlich weiter in die Sahara gegangen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, also wer mal länger am Strand entlang gelaufen ist, im Sandlaufen ist anstrengend.
Stimmt.
Habt ihr das so auch erlebt? Ja, okay.
Ja, wobei man Wüste nicht gleich Wüste ist, sondern wir haben in den 7 Tagen verschiedene Arten von Wüsten kennengelernt. Wir haben Wüsten kennengelernt, wo wir gut drauf laufen konnten. Wir haben aber genauso gut Wüstenbereiche kennengelernt, wo wir wirklich steile Sanddünen hochlaufen mussten, die Hälfte wieder runterrutschten und dann wieder weiter mussten. Das war so etwas, was wir auch sehr schnell gelernt haben. Am besten gehen wir dort, wo die Kamele lang gehen. Weil die Kamele neben einem Weg lang, dass sie nicht steil hoch und nicht steil runter gehen, sondern in der Regel schräg und dann in den eher Einbuchten nur. Nicht über hochstehende Sanddünen, sondern eben so kleinere Wege. Man läuft dann allerdings länger. Das ist auch so. Ja, aber man kommt leichter beispielsweise über eine Sanddüne. Wir hatten eine Gegend, die sehr steinig war. Wir hatten eine Gegend, wo, ich sag mal, rundum, du hast dich umgeblickt und hast nichts außer Sand gesehen, flacher Sand, noch nicht mal Sanddünen. Und dann hast du wieder eine Gegend gesehen, wo dann Palmen waren. Also gerade auf dem Rückweg sind wir ganz anders gelaufen, logischerweise. Da hatten wir einige Palmen. Das war so Palmenoasen. Das war dann schon in der Nähe, sag ich mal, in der Zivilisation, wenn man das so sieht. Aber ansonsten haben sich auch unsere Führer an so verschiedenen Formationen orientiert. Das haben sie uns auch immer erzählt. Wir gehen jetzt in diese Richtung, da gibt es eben so kleine Dünen und bei der einen steht eben ein Baum noch halb rauch. Weil natürlich gibt es in der Wüste unter Umständen auch mal Sandstürme und dann sieht alles am nächsten Tag anders aus. Und ich hatte immer das Gefühl, die haben einen inneren Kompass. Also gerade zwei von den Führern, die waren sich immer sicher, wo sie hin mussten. Wir anderen waren ja jetzt nicht es gewöhnt, schnell durch die Wüste zu laufen, wie unsere Nomadenführer, sondern wir waren schon sehr unterschiedlich. Also die eine war eben 1 Kilometer vor und die andere 1 Kilometer zurück. Und jeder durfte eben auch sein Tempo laufen. Und was ich auch gelernt habe, die haben ganz andere Augen als wir. Also die haben uns immer sehr gut im Blick gehabt, auch wenn wir das Gefühl hatten, wir sehen keinen mehr. Aber die wussten immer ganz genau, wie weit hinten oder wie weit nach vorne sind wir.
Spannend. Ja, also muss man natürlich auch sehr, sehr aufmerksam für sein. Und ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man sehr gewohnt ist, sich durch die Wüste zu bewegen, dass man natürlich auch einen anderen, also man ist halt gewohnt dran und man beschäftigt sich nicht mehr so sehr mit sich und den Reizen, denen man da jetzt neu ausgesetzt ist, sondern kann eher dann auch nach außen gucken. Also total gut, dass ihr euch diesen Rahmen bieten konntet, dass ihr nach euch schauen konntet und nicht so sehr noch irgendwie auf was anderes schauen musstet.
Ja. Ja, das ist richtig. Aber gleichzeitig, am Anfang war ich mal sehr weit hinten. Da habe ich dann schon so ein komisches Gefühl gehabt, habe aber auch gleichzeitig gemerkt, nach ein paar Metern, dass eben einer der Führer stehen blieb, nochmal geguckt hat, gewartet hat, bis ich weitergegangen bin, bis ich bei ihm war. Dann hat er mit mir kurz gesprochen, ja, wie geht's? Und das so auf Englisch, Französisch, Arabisch Mix. Und der hat sich auch wirklich für uns Frauen jedes Einzelne interessiert, aber nicht irgendwie, sage ich mal, sexuell gesteuert, sondern einfach von der Person her. Ihm war das wichtig, dass es uns gut geht.
Sehr gut. Okay. Euer erster Tag in der Wüste. Wahrscheinlich für viele, die meisten, vielleicht für alle von den Teilnehmenden das erste Mal in so einem Kontext. Nun hat man, du hast es ja schon gesagt, Wüste nicht gleich Wüste. Man hat wahrscheinlich in erster Linie, wenn man an Wüste denkt, diese rot-beigen Hügel vor Augen, die eher so dünenartig aussehen. Hast du das Gefühl, ihr seid da eher so langsam rangetastet worden und das war erstmal noch ein bisschen festerer Untergrund, nicht dieses zwei Schritte vor, ein Schritt zurück.
Ja.
Ja, okay. Hervorragend. Ja. Also das ist schon mal für die Bewegungsabläufe sehr praktisch, kann ich mir vorstellen. Ja. Trotzdem, wie lang seid ihr da gelaufen? Wie ging es euch damit am ersten Tag?
Also am ersten Tag haben wir erstmal so geguckt, wie funktioniert die Gruppe? Haben die sehr gut gesteuert, muss ich wirklich sagen. Wir haben dann so nach 4-5 Stunden haben wir dann, glaube ich, die erste Pause gemacht. Und eigentlich wollten wir dann weitergehen. Und dann haben die aber so in unsere Augen geguckt und haben dann so beschlossen, nee, wir bleiben hier in der Nähe. Wir sind dann nicht mehr so weit gegangen. Dann suchten die Plätze, wo wir dann übernachten. Das wurde dann ich weiß auch nicht genau, wie sie immer diese wunderschönen Plätze gesucht haben. Also keine Ahnung, wie sie die gefunden haben. Aber die sagten dann schon so, wir gehen jetzt in die Richtung oder da. Nach dieser Pause, wo wir kurz was getrunken haben, wir haben dann Plätzchen gereicht bekommen oder irgendwas, was uns dann ein bisschen wieder aufbaute. Und dann sind wir nochmal, glaube ich, eine halbe Stunde, Stunde den ersten Tag gelaufen. Zu dem Rastplatz, den sie sich vorgestellt haben. Dann wurde der Zeltstadt aufgebaut, wobei Zeltstadt ein bisschen übertrieben ist. Wir Frauen hatten 2 Rundzelte und wir hatten ein kleines Küchenzelt. Wir konnten uns jeden Tag oder jeden Abend entscheiden, wollen wir in eines der Rundzelte gehen oder wollen wir unter freiem Himmel schlafen? Wollen wir, sie hatten auch 2 kleine Einzelzelte. Wer einfach mal sagte, okay, ich brauche wirklich für mich jetzt mal die Ruhe, ich bin in einem Prozess drin, der das vielleicht einfach mal erfordert, dann hatten wir auch das.
Cool.
So dass wir immer jeden Abend entschieden haben für uns, okay, wo schlafen wir? Und ich sag mal, am Anfang waren so 2-3 Frauen, die immer unter freiem Himmel geschlafen haben und nachher war 3/4, glaube ich, der Frauen, die dann immer unter freiem Himmel geschlafen haben. Wobei im November die Wüste kalt ist. Also wir hatten gerade, ich glaube, die letzten Nächte bis 2-3 Grad.
Das ist frisch. Genau. Das ist sehr, sehr frisch, ja.
Und das ist auch etwas, was total wichtig ist, ne? Also ich habe einen sehr, sehr guten Schlafsack gehabt, der eben bis in die Minusgrade geht. Und das braucht man auch tatsächlich. Die Wüste ist zwar tagsüber warm, aber nachts echt kalt im November.
Kann ich mir vorstellen. Ich habe letztes Jahr das erste Mal bei 3 Grad gecampt. Und ich brauchte nicht nur diesen dicken Schlafsack, sondern ich hatte auch, glaube ich, 7 Schichten an, also Thermoschichten und Puffy Jacket und Regenjacke drüber, weil ich so kalt wurde in der Nacht, weil ich habe so einen niedrigen Blutdruck und so. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, ich hätte auf jeden Fall gestruggelt. Wie ging es euch? Also ihr dicker Schlafsack habe ich jetzt gehört. Ja. Kam da die 11 Meter Tuch schon zum Einsatz, zum weiter drin einwickeln?
Die 11 Meter Tuch brauchten wir tatsächlich den ganzen Tag über, weil wir unseren Kopf und vor allen Dingen das Gesicht bedecken mussten. Mhm. Gegen Wind, vor allen Dingen aber gegen die Sonne. Von daher hatten wir immer den echten Turban, wie man sich das so vorstellt, auf dem Kopf, je nachdem, wie viele Meter es waren, mal mehr und mal weniger und welcher Stoff es war. Aber wir sind den ganzen Tag eigentlich immer damit unterwegs gewesen. Und das war auch richtig so. So konnte man eben, wenn ein bisschen Wind aufkam, Mund und Nase bedecken, sodass wirklich nur die Augen kurz rausguckten oder wenn es eben schwieriger war, dann auch nochmal verstärkt über den Augen eine Bann machen, dass eben nicht so viel Sand in die Augen kommt.
Mhm. Ja, spannend. Aber in der Nacht kamen die nicht zum Einsatz, um euch zu wärmen. Okay.
Mein Tuch war beispielsweise mein Kopfkissen.
Ah ja, auch praktisch auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Ja. Du sagtest, am Anfang haben nur wenige Personen unter freiem Himmel geschlafen und am Ende dann fast 3/4. Ja. Ich weiß, dass es in der Wüste auf jeden Fall eine Handvoll Tieren gibt, die einen auch so nachts mal besuchen könnten, von Skorpionen über Spinnen und so weiter. Hattet ihr da nähere Bekanntschaft?
Nein, also wir hatten wirklich Glück. Wir haben das nicht gehabt, aber wir haben tatsächlich den einen Morgen Fußspuren gehabt vom Art Schakal, vom Wüstenfuchs, der sich mal kurz uns angeguckt hat.
Mhm. Mal geschnüffelt hat, gedacht, oh, die wandern schon eine Weile, weiß ich nicht.
Ja,
gehe also, ich mal lieber wieder.
Genau. Ja. Das wird, der Vorteil bei der Wüste ist, dass man tatsächlich nicht so lange, also nicht stinkt. Man kann sich ja nicht waschen. Ja. Also wir alle haben 7 Tage lang uns nicht großartig erfrischen können, weil das Wasser einfach eher zum Trinken war als zum Waschen oder ähnliches. Mhm. Aber dadurch, dass diese trockene Hitze ist, riecht man nicht.
Praktisch. Also dann kann es daran nicht gelegen haben. Vielleicht war er vegan oder hatte schon gegessen. Wer weiß das schon so genau. Aber gut für euch auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Heißt, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen einen Einblick darin bekommen, wie ihr so übernachtet habt. Also wahrscheinlich dann die restlichen Nächte auch immer in dieser Zeltkonstellation. Oder wart ihr auch nochmal wieder in der festen Unterkunft?
Nein.
Okay.
Also klar, es gibt da in der Wüste diese festen Unterkünfte und auch feste Zelte. Das habe ich aber erst gesehen, als wir auf dem Rückweg waren und kurz vor Mammut waren. Ja. Also da gibt es tatsächlich diese Sachen. Und das ist auch das, was man bucht, wenn man von Marrakesch aus so eine Wüstentour in Mammut bucht mit Zelt, dann sind das solche festen Zelte.
Mhm. Ja, ich hatte da nämlich auch auf der Karte irgendwie Sahara Retreat Camp und sowas gesehen, genau, die halt auch wirklich fest gebaut sind, Fenster haben, Teppiche drin haben und so weiter.
Also wir hatten netterweise haben die Kamele ein paar Matratzen mit transportiert, sodass wir nicht nur auf dem Sand schläfen, weil das war tatsächlich ein bisschen kalt um die Jahreszeit, sondern wir uns dann eben mit den Matratzen auf den Sand legen konnten.
Mhm. Ja, das ist natürlich luxuriös an dieser Stelle. Danke an die Kamele.
Ja.
Erster Tag, ihr seid so erst 4 bis 5 Stunden, dann nach der Pause nochmal 1/2 Stunde weitergewandert. Hattest du einen Überblick, wie weit ihr in Kilometern immer so gekommen seid?
Nein, überhaupt nicht. Man hatte auch kein Gefühl. Also ich habe mir dann immer mal wieder so Punkte in Google Maps gemacht, wo wir dann übernachtet haben. Und da konnte man schon sehen, dass wir so Richtung algerische Grenze gegangen sind, aber mit einem großen Bogen um dieses, ich sag mal, touristische Wüstenthema, sondern wir sind tatsächlich eher in unbekannte Gefilden unterwegs gewesen.
Mhm. Alles klar. Okay, ja, das mit dem Entfernung schlecht schätzen können und wenn du auch sagst, ne, Google Maps ist da halt auch einfach nicht so stark, dann weiß man auch nicht, ne, findet einen das GPS jedes Mal, wo man denn dann so wirklich ist. Genau, aber genau. Muss man dann, vielleicht haben ja die Guides entsprechend eine Ahnung oder können das so in etwa beziffern.
Also die haben jedes Mal geguckt, okay, wie sieht's aus, wie ist die Wetterlage, kommt Wind auf, was kann uns eventuell passieren? Und aufgrund dessen haben sie dann entschieden, wie wir weitergehen. Wir haben auch einmal oder zweimal haben wir während des Laufens unsere Richtung geändert, weil es eben sonst nicht passte. Also es war wahrscheinlich irgendetwas. Wir haben dann auch nicht immer nachgefragt. Ich glaube, das muss man nicht. Wir haben den Männern wirklich blind vertraut.
Am nächsten Tag seid ihr mit, was sagtest du, Tai Chi oder Qigong?
Tai Chi. Ne? Wir haben mit Tai Chi morgens gestartet, genau. Jeder hatte so beim Wachwerden so seine eigene Morgenroutine, sage ich mal. Und vielleicht kann ich da mal kurz erzählen,
Sehr gerne.
Was macht man denn eigentlich in der Wüste, wenn man mal machen muss.
Ja, buddeln im besten Fall wahrscheinlich.
Richtig, buddeln, genau. Und man darf natürlich nichts in der Wüste hinterlassen. Das heißt, hast du Papier oder Sonstiges dabei, dann packst du das bitte in deinen mitgebrachten Beutel und nimmst das entsprechend wieder mit. Und wenn du dein großes Geschäft gemacht hast, dann hat man das schon nochmal markiert, indem man beispielsweise entweder, wenn es einen Stein gab, draufgelegt hat oder einen Stock, dass nicht der Nächste unter Umständen, wenn er die kleine Sanddüne überwunden hat, da vielleicht wieder buddelt.
Ja. Manche haben auch Initialen hinterlassen. klar, muss dann auch irgendwie sein. Okay, also das war eure Morgenroutine. War es das dann schon oder gab es da noch mehrere Schritte?
Nee, das war, also das jeder war's. Hat so für sich die Zeit sich morgens genommen. Also ich beispielsweise bin gerne ein bisschen länger gegangen, um so ein bisschen mehr Gefühl für die Wüste zu haben, weil das war ja mein ursprünglicher Sinn. Und habe dann auch ein bisschen meditiert. Es gab welche, die haben ganz lange meditiert und sind aber nicht weit vom Camp gewesen. Ich glaube, da hat jeder so seine eigene Morgenroutine gehabt, die er gebraucht hat, um mit sich und dieser Situation, mit den Gedanken vielleicht auch gut in den Morgen zu starten.
Okay. Das Tai Chi war dann quasi dieses, wir holen euch alle zusammen und dann geht's los.
Richtig, genau. Ja, wir haben so ein bisschen genau Tai Chi gemacht, haben alles durch warm gemacht, sag ich mal, nach der Kälte, haben dann für uns energetisch aufgeladen und dann gab es ein kleines Frühstück. Also wir hatten immer Tee, Brot, Mandarinen, Käse und in der Regel, wenn Eier noch da waren, so eine große Pfanne voll Ei mit Tomaten oder was auch immer.
Ja krass, da musste ja auch davon recht viel mitgenommen werden, ne?
Richtig, genau. Also da gibt es keine Geschäfte in der Wüste oder irgendein Land Rover, der hinterher fährt, sondern dafür brauchte man eben auch so viele Kamele, damit man das eben auch gut verteilen kann, dass die nicht so viel tragen müssen, dass das alles funktionierte. Genau.
Ja.
Also nicht jeder hatte einen eigenen Teller oder was auch immer, sondern wir haben uns dann eben gemeinschaftlich aus der Pfanne bedient, sozusagen.
Ja, eigenes Geschirr wäre dann auch noch vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Es ist ja schon wirklich krasser Luxus, dass man da in der Wüste was gekocht bekommt.
Ja.
Also ist ja schon wild. Ja, okay. Und gestärkt seid ihr dann losgewandert, nachdem ihr wahrscheinlich erstmal alles gemeinsam abgebaut habt.
Ja.
Und dann ging es los. Okay.
dann die Kamele bepackt haben. Also das haben wir immer gemeinschaftlich gemacht, unter Anweisung natürlich unserer Nomadenfreunde, die einfach genau wussten, welches Kamel darf was machen oder auch nicht, was darf, da dürfen die. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass weibliche Kamele nichts tun dürfen. Also weibliche Kamele werden nicht für solche Sachen benutzt, sondern die sind nur dafür da, dass sie, ich sag mal, ihre Kinder säugen, die Kamelbabys machen. Also die haben, es waren nur männliche Wesen sozusagen mit männliche Männer und männliche Dromedar-Männer. Weil die dürfen oder sollen nur arbeiten. Frauen sollen nicht arbeiten in diesem Nomadenvolk. Die Frauen haben dort das Sagen tatsächlich. Die sagen, wo es lang geht. Die sagen, hier, ihr macht jetzt dies, ihr macht jenes. Und deswegen wurden wir auch, was Essen angeht und Ähnliches, eher hofiert, als dass wir was arbeiten mussten. Nicht, dass man sagt, okay, wir haben sie jetzt bezahlt und deswegen arbeiten sie für uns, sondern es ist eine andere Art bei diesem Nomadenstamm.
Okay, interessant. Wahrscheinlich, also wir würden jetzt natürlich nicht exakt jeden Tag, wenn die Abläufe recht gleich waren, eins zu eins durchkauen, weil ich glaube, das wird repetitiv. Ja. Aber ich würde ganz gerne noch natürlich einmal hören, wie ihr dann mittags und abends noch eure Tanzsessions hattet und was für Highlights unterwegs waren. Habt ihr noch mal irgendwas ganz Besonderes gesehen? Was hat euch da mitgenommen, bewegt und wie habt ihr auch als Gruppe weiter zusammengefunden? Das sind jetzt nochmal so meine Kernpunkte.
Ja, wir haben eigentlich, also Mittagessen war dann, wenn wir irgendwo einen Platz wieder hatten. Wir haben uns tatsächlich immer nur, wir sind nur eine Strecke immer gelaufen. Also wir haben dann nicht großartig nach dem Mittagessen nochmal neu irgendetwas gemacht, sondern wir sind dann eigentlich in diesen Schwung gekommen. Wir laufen 4-5 Stunden, je nachdem, wie Wetter ist oder wie es uns geht. Und dann suchen wir den Platz und dann packen wir aus und dann gibt's grad Tee. Das kam dann eben in der Regel gleich. Und dann haben wir ja für uns Zeit gehabt, sage ich mal, nochmal zu tanzen, Körper zu spüren. Dadurch, dass Nora, sage ich mal, ausgebildete Tänzerin auch unter Bauchtanz oder andere Tänze ist, haben wir da in der Runde eigentlich gestanden, wer möchte. Es war keine Pflicht, ne? Aber wer möchte, konnte dann entsprechend sich dort auch nochmal anderweitig bewegen und nicht nur laufen.
Hattet ihr Musik dabei? Okay.
Wir hatten, genau, einen kleinen dabei. Und wir hatten auch nachher ein Lied, was wir eigentlich, oder was ich auch heute noch immer mit dieser Reise verbinde. Und das ist etwas, glaube ich, was uns allen dann auch, jedes Mal, wenn wir so einen Durchhänger hatten, dann kam nochmal das Lied. Das ist, hat was mit dem Wind zu tun, ist eigentlich kein marokkanisches Lied oder auch kein großartig spirituelles Lied, aber es passte auf unsere Gruppe und auf das, was wir dann auch so noch erlebt haben. Das heißt, wir haben dann ein spätes Mittagessen gehabt, so könnte man das vielleicht sagen. Das war dann meist irgendeine Suppe, klar, immer mit Tee. Und wir haben immer, je nach wie die Temperatur war oder wie es uns ging, unterschiedliche Teesorten bekommen. Wir haben immer das Gleiche bekommen, aber die haben sehr stark geguckt, okay, gab es jetzt jemand oder einige, die mit der Hitze nicht klarkamen tagsüber, dann gab es einen anderen Tee als beispielsweise morgens oder den sie uns sonst gegeben haben. Und in die haben immer geguckt, welche Kräuter passen jetzt zu uns.
Sehr, sehr spannend. Was waren das so? Also man kennt so diesen typischen minzigen oder marokkanischen Minztee.
Den hatten wir gar nicht.
Den sehr gesüßten.
Den hatten wir nicht.
Sehr spannend.
in, in der Wüste, sondern die haben wirklich mit eigenen Kräutern gearbeitet. Sie haben, natürlich haben wir das nachgefragt, aber ehrlicherweise, das waren jetzt keine Ausdrücke, die ich irgendwie verarbeiten konnte oder irgendeiner von uns, sondern es waren tatsächlich abgestimmte Kräuter von diesem Nomadenstamm.
Okay, sehr, sehr interessant. Hätte mich interessiert, was das für Kräuter waren, aber verstehe natürlich, dass man da dann, gerade wenn es irgendwie lokale Begriffe und Kräuter sind, nicht so leicht nachvollziehen kann, gerade wenn es auch so selbstgemachte Mischungen sind und jetzt nicht ein Teebeutel.
So etwas haben wir da nicht gehabt. Genau, richtig, genau. Danach hatten wir dann, sage ich mal, so ein bisschen Freizeit. Jeder hat dann so für sich reflektiert. Viele haben ein Journal geschrieben, manche haben meditiert, manche haben auch geschlafen, weil sie vielleicht nachts nicht so gut geschlafen haben oder auch einfach erschöpft waren von diesem anderen Arbeit oder von diesem anderen Rhythmus, den man ja so nicht hier zu Hause hat. Und dann wurde es langsam wieder dunkel. Das heißt, wir mussten dann gucken, dass wir alles so bereiten, dass wir dann auch im Dunkeln ins Zelt, ins Bett, in den Schlafsack kamen. Das heißt, man suchte sich also einen etwas höher gelegenen Punkt, nicht unten, wenn man ohne Dach, ohne Zelt schlafen wollte. Dann musste man gucken, dass es natürlich nicht so ist, dass man unter Umständen, wenn es ein bisschen weht, eingeweht wird von ganz viel Sand die ganze Zeit, sondern man musste dann schauen, okay, möchte ich vielleicht mit ein, zwei anderen zusammenliegen oder möchte ich lieber ganz alleine liegen? Auch das haben einige Frauen dann ganz gerne gemacht. Und sind dann eben zwei so Dünen weitergelaufen.
Ja, krass. Also dass man wirklich dann mehr oder weniger ganz alleine dann seine Düne für sich hat.
Richtig.
Stelle ich mir auch interessant vor. Also gerade in der Nacht, wo man ja nochmal so ein durch Schlafen und so weiter nochmal ein anderes Sicherheitsbedürfnis vielleicht hat, dass man sich gerade dann in so einem sehr unbekannten Terrain auch noch so weit voneinander entfernt, finde ich, ist ein total spannender Effekt.
Das war allerdings auch im Laufe der Woche immer mehr. Ne? Also am Anfang haben wir sehr stark in der Nähe des Platzes, in der Nähe des der Location gelegt. Und danach wurde das einfach auch weiter, weil wir uns sicherer fühlten, weil wir wussten, wie es uns in der Nacht geht. Nun muss man dazu sagen, ja, die Männer haben teilweise geschlafen, aber die hatten auch immer einen, der wach war. Okay. Der also schon nochmal geguckt hat, der auf uns geguckt hat, der auf die Kamele geguckt hat. Auch wenn die Kamele natürlich frei rumliefen nachts oder ab nachmittags, die dann machen konnten, was sie wollten. Genau, also das war dann kein Thema. Aber es war eben schon gut, gerade wenn man so, sag ich mal, aus einer Großstadt kommt, da in die Wüste, dann macht das durchaus nochmal so ein Sicherheitsgefühl, dass man weiß, okay, die passen auch schon nochmal auf.
Also Mittagstanz, Abendstanz mit eurer kleinen Musikbox und so.
Wobei, abends haben wir Live-Musik gemacht.
Noch besser.
Wie? Wir haben abends nach dem Essen, wenn abgewaschen wurde oder was auch immer, dann haben wir an einem Lagerfeuer alle gesessen und wir haben uns die Sternbilder angeguckt, wir haben über alles Mögliche gesprochen, sehr stark haben wir auch untereinander unsere Probleme erzählt und ich sag mal Lösungen entwickelt für das, was uns auf der Seele liegt, aber genauso gut und schön waren eben die ganzen Abende mit unseren Nomaden, Männern, die mit uns Musik gemacht haben und Tänze bei uns beigebracht haben. Einen Abend haben sie uns beispielsweise die Zeremonie, wie man heiratet bei diesem Stamm, vorgemacht. Wir haben viel von ihren Bräuchen auch immer abends erlebt.
Schön.
Die haben dann beispielsweise auf den leeren Kanistern, Wasserkanistern getrommelt. Sie hatten verschiedene, ich sag mal, Metallteller, die sie aneinander geschlagen haben. Oder sie haben mit Gläsern auf Sachen gehauen, sodass es insgesamt eine fantastische Musik war.
Klingt alles für sich genommen erstmal nicht so klanghaft, aber in der Kombination und wenn man weiß, was man tut, kann ich mir vorstellen, dass es richtig cool war. Wurde gesungen dazu?
Ja. Ja, cool. Und wir wurden dann auch immer animiert mitzusingen. Die haben dann das vorgesungen, wir haben dann nachgesungen. Wir haben dann in den letzten Abenden tatsächlich gemeinsam die Lieder gesungen, die wir so gelernt haben in der Zeit. Abends wurde auch beispielsweise ab dem zweiten, dritten Abend frisches Brot für den nächsten Tag gebacken am Lagerfeuer mit einer riesigen Pfanne. Ich habe am Anfang die Pfanne gesehen, als sie ausgepackt haben, habe ich nur gedacht, wofür brauchen wir die? Aber das ist wie Pfannenpizza, nur ohne Belag. Ja. So war dann nachher entsprechend das Brot. Und jeder von den Männern hatte eine andere Aufgabe. Der eine war tatsächlich hauptsächlich fürs Brot zuständig. Der andere war eben fürs Kochen zuständig mit den Gewürzen. Ein anderer hat sich eher um die Kamele gekümmert. Also ich sag mal, auch da gab es unterschiedliche Aufgaben untereinander.
Und sind die immer so als Team unterwegs?
Ja.
Also sind die da eingespielt?
Ja. Also immer in verschiedenen Konstellationen, weil die das natürlich nicht hauptberuflich machen, sondern das ist eigentlich ein Nomadenvolk und nur der, ich sag mal, der Führer, der stellt dann entsprechend die Gruppe zusammen, je nachdem, was es auch ist.
Okay, alles klar. Ja, das klingt natürlich auch nochmal nach einem richtig schönen Abend, wenn dann da noch zusammen musiziert wird und so. Ich finde auch spannend, was du gesagt hast, dass ihr eure Probleme, die ihr so an dem Tag auch mit euch rumgetragen habt, das, womit ihr da seid. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man, selbst wenn man auf so eine Reise geht und vorher noch gar kein Problem irgendwie bereit hat, irgendwas fällt einem ein, worüber man nachdenkt. Und das jetzt gar nicht so im Deutsche haben immer was zu jammern Ding, nee. sondern irgendwas hat man immer irgendwie im Kopf, was man zu reflektieren hat.
Richtig, genau. Es ging also nicht um großartige Probleme, sondern es ging einfach um, wie geht es jetzt weiter? Was will ich in meinem Leben noch machen? In welche Richtung will ich gehen? Was ist mir wichtig?
Ja, genau. Nora hat euch da auch so ein bisschen durchleiten können, die hat da Hilfestellungen gegeben.
Genau, sie hat dann nette Fragen uns gestellt und hat dann auch geguckt, wie es uns jeweils geht und hat dann da entsprechend eingegriffen. Wobei wir tatsächlich in unserer Gruppe einige Coaches dabei hatten.
Es klingt ganz so, als seien einige SystemikerInnen oder Coaches oder so mit dabei gewesen, ja.
Ja, genau. Ich bin das ja auch. Und es war aber auch dann nochmal ein Austausch untereinander total super, weil wir selbst für uns natürlich auch die Möglichkeit hatten, eben so etwas mal in Anspruch zu nehmen, mit jemandem anders zu reflektieren, wie was mache ich vielleicht noch nicht ganz so 100%, wo struggle ich vielleicht noch und das auch beruflich unter Umständen auch nochmal ansprechen konnten, ja.
Richtig cool, ja. Ich erlebe das auch immer wieder in systemischen Weiterbildungen, dass dieses sich gegenseitig coachen und systemische Fragen stellen, auch wenn man sie alle selbst kennt, ist einfach immer so ein Gewinn.
Ja, cool, absolut.
Dass ihr das da auch in der Wüste hattet.
Ja. Genau. Und letztendlich ging dann jeder zu dem Zeitpunkt auch schlafen oder ging in seinen Schlafsack, wie er das Bedürfnis hatte. Ne? Also manche sind eben früher gegangen, haben dann vielleicht nochmal was geschrieben im Journal. Manche haben sich nochmal zurückgezogen, haben vielleicht nochmal Musik gehört oder was auch immer. Das heißt, wir hatten jetzt keine festen Zeiten, sondern jeder konnte sich auch so bewegen, wie es für ihn gut war.
Schön, sehr gut. Das trifft jetzt so ein bisschen auf alle Tage zu oder gab es da nochmal irgendwie andere Sachen, die ihr gemacht habt, die jetzt noch dazukommen?
Das war letztendlich eigentlich alles. So der normale Stand. Am dritten Tag kamen wir in einen schweren Sandsturm.
Oh, okay.
Und das ist auch etwas, wo ich eben angeteasert habe, man sollte sich seine Führer immer gut aussuchen, denn wir kamen unverhofft. Eigentlich sollte es noch nicht sein, sie sollte eigentlich erst abends kommen, der Sandsturm. Wir sind dann mittags reingekommen und der Sandsturm war jetzt wirklich so schlimm, dass man fast den Nebenmann nicht mehr sehen konnte. Das heißt, wir mussten natürlich enger zusammenkommen. Die Führer haben da sehr stark geguckt, haben dann geguckt, okay, in welche Richtung können wir jetzt? Wie weit gehen wir? Wir mussten aber noch eine Strecke gehen, um einen sicheren Platz für uns zu bekommen. Um dann auch wieder safe zu sein, wenn der Sturm noch schlimmer wird. Sind dann also wirklich nochmal, ich glaube, 2-3 Stunden, man guckt auch nicht mehr auf die Uhr. Also ehrlicherweise beim Laufen guckt man nicht großartig auf die Uhr. Sind dann durch den Sandsturm und da brauchten wir zum Beispiel 100% unseren Turban, weil wir mussten uns wirklich einwickeln bis zum geht nicht mehr, damit wir eben auch unser Gesicht geschützt haben. Sind dann weitergelaufen und auch die Führer haben sich so ein bisschen geteilt, um zu gucken, in welche Richtung ist am besten unser Platz. Und wenn man nicht sehen kann, hat man auch nicht mehr die Standorte, wo man sonst nachguckt. Und das war das, wo ich wirklich fasziniert war, dass die gerade ein recht junger Mann einen inneren Kompass hatte und uns zielgerichtet zu einem guten Platz geführt hat. Und einer hat nicht hundertprozentig aufgepasst und ist tatsächlich an unserem Platz vorbeigelaufen, weil er es nicht gesehen hat, weil er es nicht gemerkt hat, wo wir tatsächlich waren. Und wir haben dann ein Zelt gemeinsam schnell aufgebaut, um uns so ein bisschen zu schützen. Wir haben dann auch alles zugemacht. Und außer Tee gab es dann auch erstmal nichts. Ich glaube, ein paar Nüsse hatten wir noch. Aber Kochen war natürlich nicht machbar. Wir mussten gucken, dass die Kamele entsprechend Kraft gesammelt haben, weil die natürlich viel mehr Kraft brauchten bei den Sandsturm. Und abends war mit einmal der Sandsturm weg. Komplett, es war wieder frei, wir konnten die Sterne sehen und mit einmal sah ich in der Ferne, dass da ein Mann mit einem Kamel hinter einem Strauch stand, der an so einer halben kleinen Sanddüne saß und eigentlich aussah, als ob es ihm nicht gut ging. Dann sind die Führer hin, nachdem wir das gesagt hatten, und es war tatsächlich einer, der aus Marrakesch als Führer mit einer Gruppe unterwegs war und hat die Gruppe verloren in dem Sandsturm.
Oh mein Gott, das ist bitter.
Genau, also deswegen bitte, wenn ihr solche Sachen bucht, nehmt euch keinen Führer direkt aus Marrakesch oder ähnliches. Die haben nicht diesen inneren Kompass, nicht dieses innere Gefühl, wo sie sind. Und tatsächlich ist er einen ganzen Tag mit uns dann noch mitgelaufen, weil er hatte auch kein Wasser mehr, nichts.
Aber der Rest der Gruppe war noch mit einem anderen Guide dann unterwegs oder waren die dann?
Die waren wohl mit einem anderen Guide noch unterwegs, aber wir hatten keinerlei Kontakt zu denen. Wir haben es also nicht hinbekommen. Der andere Guide war zwar wohl mit der Gruppe unterwegs, aber die hatten wohl dann nichts zu essen, weil dieses Kamel hatte das zu essen.
Oh mein Gott.
Also
Scheiße.
Genau. Also es war blöd gelaufen und dementsprechend habe ich am eigenen Leib gesehen, wie das ist, wenn man eben nicht wirklich echte Führer hat, weil dann kann es eben auch scheiße laufen. Der ist den ganzen Tag auch im Sandsturm, weil dann kam wieder der Sandsturm, also so um 2-3 fing es wieder an, nachts. Wir mussten also alles nochmal festnageln, was noch draußen war, und sind dann am nächsten Tag noch ein Stück wieder weitergelaufen. Wir hatten dann schon mal einen Kontakt über Marrakesch zu dem anderen Führer, dass wir sagen konnten, okay, der andere ist bei uns. Der ist also nicht komplett alone in der Wüste, sondern er ist bei uns jetzt mit dabei. Mhm. Und als wir den zweiten Tag dann eben auch geschafft haben, da haben wir auch dann, kam dann jemand, der den Mann dann zu der anderen Gruppe mitführte. Das heißt, okay. Einer von uns ging dann in die Richtung und die haben, ja, also letztendlich haben unsere Führer ihn wieder zu ihrer Gruppe geführt.
Das ist unangenehm, würde ich jetzt mal sagen, für die Beteiligten.
Aber wenn man sich auch anguckt, mit wie viel wenig Geld man manche Touren durch die Wüste machen kann, so 2-3 Tagestouren, und dann, ja, das ist der gleiche Führer wie hier in Marrakesch. Aber sorry, das kann nicht gut gehen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können.
Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man da ein bisschen weiter draußen ist und kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ist halt schon ziemlich anderes Terrain, als man so gewöhnt ist als mitteleuropäischer Mensch. Und wenn man dann irgendwie noch von der Gruppe getrennt wird oder irgendwie dann plötzlich durch Versagen der Strukturen, auf die man sich da verlassen muss, dann irgendwie kein Wasser oder keine Nahrung oder irgendwas hat. Bitter, echt.
Ja.
Ja, ich hoffe, genau. Da sind alle einigermaßen gut durchgekommen und dass das jetzt nicht an der Tagesordnung ist, dass die Leute da verschwinden.
Nein, ich hoffe es auch nicht, aber das hat mir eben auch gezeigt, dass es eben auch anders laufen kann und man sollte sich einfach klar werden, wem gibt man eigentlich sein Leben in die Hand.
Absolut, ja.
In der Wüste, genau. Ja. Also wir hatten insofern Glück, dass wir nur 2 Tage Sandsturm hatten, aber ich kann auch sagen, mein Rucksack war noch Monate später hier mit Sandkörnern immer wieder zu finden. Ne? Also das ging durch jeden Ritz, es ging durch alles. Ich habe tatsächlich meinen Schlafsack erstmal dann zur Reinigung gebracht, um Sand frei zu kriegen.
Ist wahrscheinlich auch recht feiner Sand, ne?
Ja.
Ich kenne es vom Nordseesand, der ja auch sehr, sehr fein ist. Wenn ich da einmal Turnschuhe mit so einem Mesh anhatte, die bleiben sandig, das kann ich vergessen. Die sind auch noch Jahre danach sandig. Ja, ähnlich stelle ich mir das da vor, nur andere Sandfarbe.
Ja, genau. Also das war, ich sag mal, 2 sehr ungewöhnliche Tage. Und die haben wir dann natürlich auch so nicht machen können. Also tanzen draußen war nicht drin oder ähnliches. Oder wenn, haben wir es dann eben abends gemacht, wenn der Sandsturm mal kurz eine Pause eingelegt hat. Und das war netterweise wirklich immer zum Essen. Vielen Dank dafür, dass wir wirklich in Ruhe draußen essen konnten, nochmal Luft schnappen konnten, auch nochmal um die Sanddüne gehen konnten. Ohne dass wir im Sandsturm, sag ich mal, Schmirgelpapier hatten.
Ja, also ja, mit Wind kann ich mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr wichtig ist, in die richtige Richtung zu stehen und so. Naja. Ja.
Das ist richtig, genau. Und das ist so schon die Tage gewesen, wie wir dann einfach, die wir verbracht haben. Und es war nachher auch so, dass es nach dem Sandsturm sehr viel wärmer wurde. Keine Ahnung wieso. Nachts war kühler, aber tagsüber wurde es wärmer und heißer, sodass wir dann auch wieder aufpassen mussten, dass wir genügend trinken während des Laufens und danach. Und dass wir aufpassen mussten, dass wirklich unser Turban fest war, weil der ein echter guter Hitzeschutz ist.
Ja, sonst brennt einem wahrscheinlich die Rübe so langsam weg.
Ja.
Hattet ihr da starke Probleme mit der Hitze? Ist mal jemand irgendwie umgekippt oder so?
Ist keiner umgekippt, aber am vorletzten Tag waren 2 schon so ein bisschen und hatten auch Magen-Darm-Probleme. Die haben dann separaten Tee bekommen und Wunder, abends waren sie wieder fit. Also auch Kräutertee-mäßig war das eine sehr gute Betreuung.
Ja, Wahnsinn. Du hattest ja vorhin von dieser trockenen Hitze gesprochen und weißt du in etwa, wie viel Grad es waren? Und ist das vergleichbar mit der Hitze, die man hier so im Sommer spürt? Oder
Nee. Also eigentlich war es gar nicht so heiß. Also ich glaube, es waren roundabout irgendwas um die 30, 31, 32 mhm. Grad. Aber es ist eine andere Hitze. Mhm. Also selbst wenn wir beispielsweise in anderen Ländern sind, dann merken wir ja auch schon, dass es, dass jedes Grad nicht unbedingt das gleiche ist, wie wir es hier in Deutschland haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Wir haben eben viel Wasser getrunken, wir haben viel Tee getrunken. Und ich glaube auch, in dem Tee war irgendetwas, was uns diese Wetter besser vertragen ließ. Weil wir hatten,
wer weiß, sonst, was da noch drin war außer Kräuter.
Ja, keine Ahnung, aber ist, ja, genau. Ja. Also klar, von der, ich hatte beispielsweise Halsschmerzen durch mhm. diese Unterschiede Tag-Nacht. Mhm. Auch da gab es natürlich ein Pülverchen für mich, was mich dann am Ende Marrakesch habe ich wieder gesund erreicht.
Mhm. Sehr gut. Also eure Tour durch die Wüste endete dann am Ende wieder in Mamid?
Ja, genau. Ja. Mhm. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir sind zu unserem Da gegangen, haben erstmal alles, was wir noch hatten an Kleidung, dort gelassen, waren alle einmal auf der Toilette mhm. und haben uns dann fertig gemacht für einen Hammern. Das war, also Hammern ist zu viel gesagt, ne? Man denkt so, man wird da bedient oder was auch immer. Das war das Dorfhammern, das ist was ganz anderes. Mhm. Ja, da waren zwei Frauen, die haben uns die schwarze Seife verkauft, die haben ein bisschen uns entsprechend das Wasser gemacht, haben uns gezeigt, wie die zwei Räume zu benutzen sind. Mhm. Aber ansonsten haben wir uns dann einfach komplett erstmal dort gesäubert.
Kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Bedürfnis dann ist. Ja, auch irgendwie wieder Flüssigkeit aufsaugen, so stelle ich es mir ein bisschen vor. Aber cool, auch dass ihr das direkt da machen konntet, und ist dann wahrscheinlich auch nochmal eine andere Experience, als wenn man irgendein touristisches Hammam in Marrakesch oder so mitgenommen hätte.
Ja. Ja, genau. Wir wurden auch gebeten, keine Fotos zu machen, weil das natürlich nicht so schick aussah. Aber es war absolut zweckmäßig und für uns ideal, weil es nicht weit vom Da lag. Wir konnten gut hinlaufen und das war von daher wirklich gut.
Ja, solange es sauber ist, so what. Ja. Also muss ja nicht die schicken Fliesen haben. Ja,
nee, genau.
Cool. Okay.
Und das war es dann eigentlich auch. Wir haben dann nur noch umgepackt und sind dann tatsächlich losgefahren. Mhm. Also wir haben da nicht nochmal eine Nacht übernachtet, sondern wir haben uns unsere Sachen umgepackt, was Frisches angezogen und haben uns wieder in so einen Kleinbus gesetzt und sind dann Richtung Marrakesch gefahren. Und wir haben genau da, dann sind wir ein Stückchen gefahren, dass wir eben in so einer Oase tatsächlich auch mal übernachtet haben und da in einem wunderschönen, da, es war wie in einer anderen Welt. Also wenn du vorher die letzten Nächte immer in der Wüste warst und dann kommst du in einer Oase, das ist kein Hotel gewesen, es ist schöne Zimmer gewesen in einem fantastischen Garten mit Vogelgezwitscher. Das war wie vom anderen Stern.
Ja, kann ich, also ohne die exakt diese Erfahrung gemacht zu haben, kann ich das, glaube ich, irgendwie verstehen. So nach so einer sehr, sehr anderen Erfahrung. Und ich finde auch generell, wenn man lange auf Wanderschaft ist oder Tracking ist oder sowas, man lernt einfach diese einfachen Dinge wie eine Dusche einfach so schätzen. Und wenn man dann auch so plötzlich wieder grün vor Augen hat und wer viel auch in der Stadt lebt oder so, weiß vielleicht auch, wie wichtig ab und zu grün vor Augen ist, kann ich mir auch da vorstellen, dass das wie, ja, ein anderer Farbreiz für die Sinne echt mal ganz gut getan hat. Ja, schön.
Ja, total. In der Nähe war auch ein riesiges, großes Fort. Aber wir haben wirklich den Abend nur noch dort gesessen und haben, da war ein Springbrunnen, da war Wasser ohne Ende gefühlt. Mhm. Es war grün, unsere Zimmer waren fantastisch eingerichtet. Es war, sag ich mal, für uns Luxus pur in dem Moment.
Ja. Kannst du mir noch mal sagen, wie der Ort hieß?
Nee, kann ich dir leider nicht sagen.
Okay,
ich habe es noch versucht nachzustellen. Ich habe auch noch mal in meinen Google-Sachen geguckt, aber ich habe es nicht direkt gefunden.
Okay, alles klar, gar kein Ding. Falls es dir noch mal über die Füße fällt, werden wir es noch nachreichen.
Ja.
Und wenn nicht, dann müsst ihr einfach damit vorlieb nehmen, dass ihr wisst, dass es irgendwo zwischen Marrakesch und Mahib liegt.
Ja, im ersteren Teil, weil wir sind nicht so lange gefahren.
Ja.
Genau. Aber es war wirklich auch gerade diese Idee, nicht nochmal in Mamit zu übernachten, sondern dann, wenn wir sauber sind, umzuziehen und dann tatsächlich nochmal in so etwas zu fahren, das war schon eine ganz tolle Erfahrung. Das Essen war auch was völlig anderes, natürlich, was wir die letzten Tage gegessen hatten. Es war ein, ja, natürlich von allem mehr. Also ich glaube, es tut uns gut, immer mal wieder zurückzubesinnen, was ist wirklich wichtig im Leben und was sollte unser Herz erfreuen. Und das war genau dieser Sprung auch an dem Abend. Ja.
Ja. Sehr, sehr schön. War bei euch schon so ein bisschen Abschiedsstimmung dann auch da? Weil ihr wart dann ja, ihr seid dann wahrscheinlich am nächsten Tag zurück nach Marrakesch. Und dann waren es nur noch 2 Tage, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, oder?
Genau. Also ja, wir haben dann noch eine Nacht gemeinsam in einem anderen Riad verbracht. Aber Abschiedsstimmung hatten wir nicht.
Okay.
Im Gegenteil, wir hatten, Nora hatte an dem Tag Geburtstag, die hat mit uns sozusagen die Geburtstagsfeier die Nacht vorher in der Wüste, haben wir reingefeiert und haben dann dort abends auch nochmal gefeiert. Und wir haben dann, ich sag mal, einfach es uns gut gehen lassen. Wir haben so die letzten Sachen, die wir noch klären wollten, geregelt. Ich hatte das Gefühl, so wie mir ging es, glaube ich, auch den anderen, dass wir fein waren mit dem, was wir mit reingenommen haben in die Wüste, dass wir Lösungen hatten, dass wir Ideen hatten, dass wir neue Kraft, neue Gedanken hatten.
Ohne dass du es vorher benannt hast, war das genau das Gefühl, was mitschwang in dem, wie du berichtet hast, dass ihr da raus seid und wie ihr euch im Hammam gereinigt habt und wie ihr gefeiert habt.
Ja. Ja, genau. In den Bildern sieht man auch noch so ein bisschen auch das Atlasgebirge. Und das Atlasgebirge kann ich wirklich jedem nur ins Herzen legen, weil es ist eine unwahrscheinliche Landschaft. Und ich habe beispielsweise auch viel erlebt. Wir hatten auf der Hinfahrt Demonstrationen von Schülerinnen, die mehr Unterricht haben wollten. Wir haben auf dem Atlas diese fantastische Landschaft erlebt. Wir haben dort auch ein bisschen Wind gehabt. Wir haben dort, klar, Souvenirsläden natürlich auch gehabt, aber nicht diese, die man in Marrakesch hat, sondern eben mit echten Edelsteinen oder mit echten anderen Sachen. Also das war trotzdem noch etwas, was ich jedem empfehlen kann, das Atlasgebirge nicht nur, ich sag mal, durchzufahren, sondern auch dort nochmal einen Stopp zu machen.
Das hattet ihr ja eher auf dem Hinweg im Atlasgebirge den Stopp oder auf dem Rückweg?
Nee, auf dem Rückweg. Ging sozusagen direkt in die Wüste.
Ah ja, okay. Ich dachte, aber euer Medikamentenstopp war auch im Atlasgebirge.
Ja, aber das war nur, wir haben abgegeben, aber wir haben uns nicht großartig unterhalten oder ähnliches.
Okay,
ne? Also
okay, ich verstehe.
Das war dann eher auf dem Rückweg, dass wir uns dann auch die Zeit genommen haben, weil wir am Anfang ja auch nicht genau wussten, wie sieht es dort aus vom Erdbeben. Ich sag mal, auf dem Anfang hatten wir schon noch mehr das Gefühl, wir müssen mehr helfen oder wir wollen Hilfe bringen. Und zurück haben wir dann, glaube ich, eher die Landschaft genossen.
Okay.
Ja, und dann hatten wir noch einen Tag in Marrakesch gemeinsam, wo wir wirklich auch durch die Souk gelaufen sind. Der eine oder andere brauchte noch Souvenirs, weil er es vorher vielleicht nicht gemacht hatte, nochmal da durchstöbern. Wir haben dann beispielsweise uns fast alle noch abends getroffen auf diesem Hauptplatz, Djemaa el-Fna. der ja sehr berühmt ist in Marrakesch, den ich sag mal, Jahrzehnte vorher auch schon mal erlebt habe und eher negativ erlebt habe. Und ich jetzt von oben, von der Terrasse, Sonnenterrasse praktisch, einfach auch mal den Blick mal gegönnt haben. Aber der Hauptplatz ist schon so touristisch vermarktet, dass man echt aufpassen muss, was da ist und wie man sich dort bewegt. Es gibt da diese typischen Stände, klar, Essensstände und alles, aber es gibt eben auch Stände mit oder Bereiche, wo die Schlangenbeschwörer sitzen und Geld verlangen und okay, auch, glaube ich, abzocken. Es gibt dressierte Affen, die da an Eisenketten sind. Also ist durchaus wirklich, wirklich schlimm zu sehen. Ich möchte aber auch darauf aufmerksam machen, geht da nicht hin, lasst das bitte sein, damit das eben aufhört.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört, dass gerade diese sehr touristischen Einkaufsszenarien, dass das auch, also ich meine, klar, es gibt ganz offensichtlich die Nachfrage, also der Tourismus ist das Problem so, dadurch entsteht dieses Angebot. Ja, dass da auf der einen Seite eben Tierwohl gefährdet wird und auf der anderen Seite auch ja fast schon aufdringlich die Menschen zum Kaufen animiert werden, sage ich jetzt mal diplomatisch. Ja, also habe ich auch schon eine gute Freundin von mir mal von Berichten hören, die da echt gar keine gute Erfahrung gemacht hat. Dann in anderen Bereichen wieder total easy, alles wunderschön, tolle Reise gehabt, aber gerade in diesen ja, Einkaufsstraßen das echt sehr unangenehm erlebt hat. Also da auf jeden Fall vorsichtig sein.
Genau, ja. Und man hat auch immer von oben den Blick sehr gut gehabt, wie die, sag ich mal, welche Masche die abziehen. Und deswegen einfach hier von mir nur eine Warnung, passt dort auf, nicht alleine rübergehen, gerade nicht auch nicht als Frau. Das würde ich tatsächlich auch heute nicht mehr machen.
Ja, muss man wissen, wo man sich bewegt. Wahrscheinlich. Das ist der Trick. Ja. Das war dann eure Abschiedserfahrung da in Marrakesch, eure gemeinsame. Du hattest gesagt, ihr hattet am Anfang oder du hattest am Anfang so ein bisschen Bedenken, wie das wohl ist mit dieser Frauengruppe. Und es hat sich ja sehr schnell herausgestellt, so, es läuft irgendwie, es ist irgendwie ganz harmonisch und ihr wart irgendwie füreinander da. Es waren viele geschult im Coaching und so weiter. Ja, glaubst du, sowas kann man mit jeder Gruppe erfahren? Hattet ihr da besondere Erfahrungen, weil ihr hier wart? Und habt ihr noch Kontakt?
Wir haben tatsächlich noch Kontakt. Wir haben uns auch ein paar Monate später, im Januar, Februar, haben wir uns noch mal in Österreich getroffen, im Schnee. Also von der Wüste in den Schnee. Und ich habe auch noch mit verschiedenen engeren Kontakt. Wir sind nicht mehr in der Gruppe so stark zusammen wie damals. Das ist korrekt. Aber wenn mich einer anschreiben würde, ich wäre sofort da. Und ich glaube, das kann ich auch bei jedem anderen so sagen. Wir unterstützen uns durchaus indirekt. Wir sind nicht immer im Leben des anderen total präsent, aber wir passen schon noch aufeinander auf. So könnte man das vielleicht von Weitem her auch sagen. Ja.
Das klingt so schön.
Und ich glaube aber schon, dass wir jetzt keine explizit tolle Gruppe an sich waren, weil wir, sondern ich glaube schon, dass diese Erfahrung das mit einiges mit uns gemacht hat. Sicherlich auch, so wie Nora uns durchgeführt hat, wie die Führer uns genommen haben. Und ich glaube auch, dass wir, gerade weil wir so unterschiedlich, also in unterschiedlichen Bereichen kommen, einfach auch viel miteinander gesprochen haben.
Ja, das klingt wunderschön und klingt nach eigentlich dem perfekten Schluss. Ein passt aufeinander auf, das ist wichtig, passt auf euch auf, das ist auch wichtig. Und das so aus dieser Erfahrung herausgenommen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wunderschönes Ende zu dieser Reise. Vielen lieben Dank, Claudia, dass du darüber so detailliert erzählt hast. Ich habe mich sehr gut mitgenommen gefühlt. Ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Wir würden uns gleich in die Postshow verabschieden, aber vorher möchte ich natürlich noch einmal da lassen, wenn ihr, liebe Leute, die hier gerade zuhört, auch Interesse habt, uns mal von eurer Reise zu erzählen, dann macht das doch gerne. Meldet euch entweder über Instagram, lebroad-pod heißen wir da, oder per E-Mail an kontakt@lebroad.de und ja, schreibt uns da. Wir freuen uns immer. Es kann ein kleines bisschen dauern, bis wir uns melden, weil wir tatsächlich eine recht lange Liste an Menschen so vor uns haben, die noch mit uns sprechen möchten. Aber wir sind da relativ flexibel. Also es kann immer mal sein, dass jemand abspringt und wir dann spontan jemand Neues suchen und so weiter. Also genau, habt da ein bisschen Geduld, aber wir melden uns auf alle Fälle. Die Fotos zur Folge seht ihr wie immer auch auf Instagram. Und wenn euch die Folge oder unser Podcast generell gefällt, dann lasst uns doch gerne bei Apple Podcasts eine positive Bewertung da oder auch bei Google Podcast kann man, glaube ich, auch bewerten. Auf Spotify kann man bewerten und man kann pro Folge sogar Kommentare schreiben. Also wenn ihr da nochmal spezielle Fragen an Claudia oder an uns habt, dann ist das auch ein super Format, wenn ihr kein Instagram habt, um nochmal mit uns direkt in den Kontakt zu treten. Also sehr, sehr gerne. Wir freuen uns darauf. Und dir, Claudia, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir ein Fest, mit dir aufzunehmen. Und jetzt endlich auch mal, jetzt bist du das dritte Mal dabei und jetzt bin ich auch endlich mal dabei, während wir mit dir aufnehmen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und etwas von meinen Erlebnissen weitergeben konnte.
Ja, okay. Dann sagen wir mal an alle, die die klassische Folge hören, Tschüsschen, macht's gut, passt auf euch auf.
Alles Gute für euch.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LeBroad. Eigentlich von und mit Andreas. Nochmal. Wenn ich schon beim Namen meines Bruders stolpere, dann kann es ja nur gut werden.